Tag Talk.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppe Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung.
Freunde der Sonne, schön sind wir alle da. Schön sind wir so zahlreich gekommen. Ich bin doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Sehr schön,
zum ich auch.
Den Kulturplatz vorne gesehen. Das ist, jetzt wissen wir, dass wir mal einen spannenden Gast haben. Das ist auch schön.
Das, das sehen wir dann.
Ja, die Erwartungen sind sicher hoch an dich. Also,
oha.
Ja. Nein, für die, die das Format nicht kennen, wir sind hier beim TikTok-Talk. Das ist eigentlich ein Live-Talk, wo wir immer spannende Gäste haben. Den machen wir von der Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung aus. Ich bin der Yves, ich bin Redaktor bei der Davoser Zeitung. Vielleicht haben da schon etwas von mir müssen lesen. Es tut mir leid. Aber schön, es geht ja nicht um mich, sondern eigentlich geht es ja um den Gaudenz. Schön, bist du gekommen in deine Ferien.
Ja, merci.
Ja, wir sind wirklich froh, dass du die Einladung angenommen hast. Dass es auch gepasst mit deinen Ferien zusammen. Dass,
haben sie passend gemacht, gell?
Ja, gut. Ja, wir haben ein bisschen beschissen, gebe ich zu. Aber es hat geklappt.
Ja, genau.
Nein, du bist ja oft bekannt aus Funk und Fernsehen eigentlich, beim SRF als der Wetterfrosch vom Vertrauen.
Ja, vielleicht.
Also, das hat mir meine Mutter zumindest gesagt.
Okay, ja, dann also, stimmt
es. Wenn es meine Mutter sagt, dann wird es so sein. Nein, aber eigentlich, wir können immer ganz vorne anfangen, eigentlich das Ganze aufrollen.
Du.
Ja, du bist in Davos aufgewachsen.
Genau.
Wie kommt man dazu, dass wenn man in Davos aufwächst, wird Meteorologe werden?
Durch das, dass ich recht viel Langlauf gemacht habe in jungen Jahren und auch noch ein bisschen älteren Jahren, vielleicht zu viel verwachst und dann das Gefühl, ich müsste doch irgendwie, damals hat man noch am Abend vorgewachst, und es müsste doch irgendwie besser gehen, um herauszufinden, was am nächsten Tag der Schnee so macht. Vielleicht ist es dort entstanden, keine Ahnung. Auch ein bisschen Zufall, wie es einem so halt trifft. Man geht dann irgendwann mal auf Zürich, studiert etwas und dann drückt es einem in irgendeine Richtung, wo man spannend findet. Und da ist dann schlussendlich Meteorologie dabei rausgekommen.
Ja.
Also nicht so geplant eigentlich.
Okay, also nie. Eigentlich als Kind hast du nicht eine Wetterstation daheim auf dem Dach, hast du gesagt.
Nein, gar nicht, nein.
Aber zum Fernsehen, also du bist ja sehr, sehr kameraaffin, muss man sagen. Ich habe ja gar kein Fernsehgesicht, ich bin mehr der Radiomensch.
Zeitungsstimme.
Oder Zeitung, ja, noch besser.
Es gibt das Radiogesicht und Zeitungsstimme.
Gut. Danke. Danke, da hast du. Nimm mich gerne mit heute Abend. Wenn du sagst, du bist viel langlaufen und so, du bist jetzt auch wieder da in der Ferien, was verbindest du noch mit dieser Region überhaupt?
Ja, eigentlich sehr vieles. Also ich bin eben da aufgewachsen und es ist eigentlich, find jetzt das immer noch der beste Ort eigentlich zum sein. Und ich würde es eigentlich auch noch einen der besten Orte finden, zum Wohnen. Aber mein Arbeitgeber hat jetzt halt das Gefühl, er müsse ein bisschen weiter weg sein. Und darum wohne ich nicht da, sondern in der Nähe von Zürich. Aber für mich ist es eigentlich der perfekte Ort zum Leben und vor allem auch zum Aufwachsen. Weil wenn man gerne Sport macht, kann ich mir noch immer nichts Besseres vorstellen als da die Region.
Ja. Ja, du sagst eben, du machst gerne Sport, du hast gerne Langlauf und die Legende sagt, dass du mit den Langlaufski gehst arbeiten.
Jedes Mal, jeden Tag. Nein, ich habe das zweimal geschafft bis jetzt. Ja. In Zürich. Also zweimal. Das erste Mal war vor etwa 5 Jahren. Das war ein rechter Krampf, weil es hat zu viel Schnee gegeben. Und wenn eben nicht gespurt wird, dann ist ein halber Meter Schnee oder 40 cm ist recht viel zum durchkommen. Und es hat ja extrem viele Hündler in der Region, wo ich wohne, im Greifensee. Und normalerweise auf die Hündler verlassen, die sind ab morgen um 6 Uhr sind die unterwegs und stampfen die 5 cm Schnee zu Boden. Dann hat eigentlich kein Problem, die Hündler haben alles zu Boden gewalzt. Aber an dem Morgen sind sogar alle Hündler anscheinend daheim geblieben. Und die 40 cm Schnee oder 35, was das alles gewesen sind nicht zu Boden gestampft gewesen. Und dann ist es deutlich länger gegangen, um auf der Langlaufski ins Ziel zu kommen. Ich bin wirklich zuerst schön glatt entlang auf dem Weg und irgendwas. Ich denke, es geht nicht. Und bin dann auf die Hauptstrasse über aufs Trottoir, der Autobahn-Einfahrt vorbei und so. Ja. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich die Autobahn nehmen soll, aber ich bin dann auf der Hauptstrasse geblieben.
Ja gut, dort wäre es sicher abgestampft gewesen.
Dort wäre es abgestampft, das Boden gesalzt. So
und wenn du jetzt gehst arbeiten, ich meine, man kennt dich ja, also man sieht dich im Fernsehen jeweils nach der Tagesschau und anderen Zeiten, aber vor allem nach der Tagesschau ist eigentlich meine Zeit zum Meteo schauen, wenn ich es schaue. Ich habe ja auch eine ganz gute App, muss ich sagen. Nein, du machst ja sicher hindurch auch noch ganz viele Sachen. Du stehst ja nicht einfach aufs Dach und erzählst über das Wetter und gehst wieder heim. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus, beim SRF?
Da kommt ganz drauf an. Wo soll ich anfangen? Wie lange haben wir Zeit? Ja, also jetzt, wenn du jetzt einfach die Schicht ansprichst, wo ich Fernsehen mache, dann fange ich offiziell um 10:30 an am Morgen. Aber eigentlich während dem Fahren tue ich schon den Ohrenstöpsel rein und höre ich so in der sogenannten Wetterbesprechung zu, die wir zweimal am Tag haben. Das erste Mal am 9:55 und das zweite Mal dann noch am Nachmittag um 13:40. Und dann höre ich dort eigentlich schon mal zu, was diskutiert wird. Und dann ist dann gerade etwa fertig, bis ich im Büro bin und meine Schicht dann etwa anfahrt um 10:30. Also habe ich schon ein bisschen etwas mitgekriegt. Und dann ist von jeder Schicht am Anfang ist eigentlich immer etwa so 45 Minuten Modellstudium, sagen wir dem. Also wir studieren Modell, wir schauen Wettermodelle an, ganz viele verschiedene. Zuerst Grosswetterlage, ungefähr eine Ahnung haben, was so läuft. Dann schaut man Satellitenbilder an, stimmt das eigentlich ungefähr, sehe ich das, was ich in dem Modell sehe. Und dann geht es in die Prognosen rein, all die verschiedenen Modelle, die wir zur Verfügung haben, schaut man für die nächsten 7-8 Tage an. Zuerst relativ grob und je nachdem, was die Wetterlage hergibt, geht man dann mehr in die Tiefe. Ich meine, bei Hochdruckwetter muss ich mir nicht Gedanken machen, was die Schneefallgrenze macht, weil wenn es nicht schneit oder regnet, dann muss ich das nicht. Aber jetzt in den nächsten Tagen wäre halt dann die Hochnebelobergrenze, dann probierst du rauszudüften, wie hoch ist der Nebel, löst er sich auf, löst er sich nicht auf. Vielleicht ist die Fernsicht gut oder nicht, nimmt es den Schnee noch, was hat, all so diese Sachen. Und das ist bei jeder Wetterlage ein bisschen anders, in was dass man sich mehr vertieft. Und so hat man etwa 45 Minuten, eine Stunde, bis man das Wetter eigentlich im Kopf hat oder auf einem Fötzel Papier aufgeschrieben hat. Und nachher geht es eigentlich je nach Schicht in die Produktion. Also man fängt dann an, entweder Texte schreiben, jetzt auf der Fernsehschicht halt so die Grafiken parat machen, wo man aber Unterstützung hat von jemand anderem am Morgen, weil sonst langt es auf der Mittag am 1 langt es nicht, um alles selber zu machen. Aber gewisse Sachen macht man selber. Und dann ist am 1 die erste Sendung. Und dann ist Mittagspause. Und am Nachmittag geht es nachher alles nochmal neu machen, nochmal aufbereiten für die Abendsendung, inklusive das Zusatzstückchen, das wir einmal machen. Meistens sich dort etwas überlegen, irgendeine Grafik zeichnen. Zum Teil sieht man es, dass wir das selber machen und nicht irgendeine eine Grafikabteilung noch dabei ist und das hilft. Das merkt man zum Teil besser, zum Teil weniger gut. Und dann ist am 6. eine kurze Sendung. Und dann ist die Hauptausgabe am 8. Und dann am 9. zeichnen wir noch auf, das, was nach 9:50 kommt. Oder im Wochenende Spätausgabe, die wird am 9. aufzeichnen. Alles andere ist live. Und das am 9. ist noch aufgezeichnet. Und dazwischen kommen immer wieder neue Modelle rein, wo man wieder die neuen Modelle anschaut und die Prognose wieder anpasst und noch gewisse Texte, die man schreibt und so. Das ist jetzt die Fernsehschicht in dem Sinne.
Ja. Ja, und wenn du sagst, so ein bisschen Texte schreiben, also wirkst du ja auch sehr locker auf dem Dach. Mhm. Schreibst du dir da alles vor oder lesest du da ab?
Nicht.
Nicht,
nein. Also für die Sendung ist gar nichts aufgeschrieben. Man hat auch keinen Teleprompter, nichts. Das ist, wir sind auf dem Dach. Da hinten hockt einer von den Kameraleuten. Aha, habe ich schon müssen outen. Wir schauen eigentlich in die Kamera rein und dann ist der Kameramann oder Kamerafrau auf dem Dach. Und der Zeit. Und wir haben so ein Pültchen. Auf dem Pültchen sind einfach die Grafiken drauf, die man im Fernsehen auch sieht. Und dann habe ich so einen Knopf am Pültchen und den Knopf drücke und wenn ich den Knopf drücke, kommt die nächste Grafik. Und das einzige Zeichen in der Regie ist eigentlich, wenn ich aufs Pültchen runterschaue, dann weiss die Regie, jetzt müssen die Grafiken kommen und wenn ich wieder in die Kamera aufschaue, weiss die Regie, jetzt bin ich wieder im Bild. Und das ist eigentlich, die Kommunikation ist nur mit dem Auf- und Abschauen. In der Zeit, als ich runter aufs Pültchen schaue, stolpert der Kameramann, also der Christian stolpert, die anderen laufen einmal ein bisschen ruhig hin und her. Das ist nicht der letzte Spruch gegen dich. wechseln sie Perspektive und dann sind sie an einem anderen Ort und filmen von einem anderen Ort aus. Das ist es eigentlich. Und der Rest, das, was ich erzähle, ist einfach frei formuliert. Also ich weiß ja, was ich will erzählen. Ich habe ja das Wetter im Kopf. Und meine Spezialerklärung, die ich habe, habe ich auch selber gemacht. Also weiß ich dort auch, was ich erzähle. Und ich lerne es nicht auswendig, sondern sie haben den Ablauf im Kopf und ich formuliere es dann frei. Und in der Probe tönt es meistens nicht gleich, wie es nachher live tönt.
Das ist in dem Fall auch nicht ganz einfach für die Mitarbeiterarmung. In dem Fall.
Für die Kameraleute.
Wenn du alles so spontan machst.
Aha.
Um da ein bisschen Kamera und so in den Schutz zu nehmen.
Ja, klar. Also, wobei er weiss ungefähr, wenn, dass er, wie viel in der Probe machen wir selber. Genau. Unter anderem gibt es auch Probe, dass die Kamera und die Regie weiss, wie lange wir, wenn, zwischendrin, wenn, in die Kamera schwätzen, wie lange wir auf der Grafik sind. ungefähr.
Wenn du jetzt dein Wetter im Kopf hast und da der grossen Bevölkerung von der Schweiz erzählst, stimmt ja nicht immer, was du sagst.
Ja, hey, du sprichst.
Ah, habe ich auch schon erlebt.
Du hast einfach nicht richtig zugelassen.
Nein, wirst du da auf der Straße angesprochen?
Ja, nicht nur auf der Straße, auch auf so Bühnen. Ja,
okay. Kommst du da wirklich Feedback über, dass wenn du im Tram stehst und einer findet, du gar nicht so verschifft worden vom TÜV, danke vielmals.
Also auf im Tram nicht, weil ich mit dem Velo arbeite. Und der, der es auf dem TÜV verschifft hat, ist wahrscheinlich auch nicht im Tram. Ja, kommt tatsächlich vor, ja. Man wird tatsächlich angesprochen, aber mehr so per Mail. Mhm. Mehr per Mail kommen Feedbacks. Die unter der Gürtellinie, die groben, die kommen anonym. Oder zum Teil sogar handgeschrieben. Also es gibt ganz, ganz viele ganz üble Feedbacks, weil es irgendeinen Geburtstag verregnet hat oder irgendeiner Kuh auf einer Alpe Schneeflocken ins Gesicht gefallen ist und so, wie wir vorher gesagt haben. Es gibt also Leute, die zum Teil extrem hässig sind, weil es nicht gestimmt hat. Ja, das gibt es also. Die besten, die übelsten Mail, die drucken wir aus und hängen sie bei uns an die Wand. Sind dann für Besucher, die kommen, ist das dann aber noch recht lustig. Also wir feiern zusammen, wenn man wieder ein grobes Feedback-Mail gekriegt hat.
Man kann schon nicht immer ganz genau vorhersagen.
Nein, logisch, das geht nicht. Nein. Das ist ein Lied in der Natur der Sache. Es ist immer noch eine Vorhersage und nicht eine Beschreibung von etwas, was wir jetzt schon wissen. Sondern es ist ja, man macht ja Prognosen. Und Prognosen sind nun mal halt etwa die nicht korrekt. Ja, die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Und das kann halt sehr schnell chaotisch sein. Und es ist nun mal einfach nicht exakt vorhersagbar. So gute Modelle, die man hat, die Modelle haben alle Stärken und Schwächen, können Fehler machen. Und wir können nichts anderes als uns auf die Modelle, die wir zur Verfügung haben, stützen und dort probieren, die wahrscheinlichste Möglichkeit rauszusuchen und die zu präsentieren. Und zum Teil ärgert man sich im Nachhinein, wenn man sagt, ja, das eine Modell hat das ja irgendwie noch gezeigt, dass die Schneefallgrenze vielleicht weiter runterkommt. Ja, schlussendlich probiert man nach bestem Wissen und Gewissen die wahrscheinlichste Variante vom Wetter irgendwie vorherzusagen. Und das geht einfach nicht immer, weil zum Teil können die Modelle nicht erfassen, was das Problem ist. Und wir können nicht anders als mit den Modellen arbeiten, die wir zur Verfügung haben. Weil zum Fenster rausschauen kann man zwar, aber es nützt nichts. Also außer für die nächste halbe Stunde.
Ja, gut. Ja, und wenn du jetzt gerade so ein bisschen von der Atmosphäre redest und von chaotischen Sachen und hässigen Leuten. Sicher, der Klimawandel ist ja im Moment ein relativ grosses Thema. Überall, immer wieder. Kommst du da auf Klimalügner, oder wie man denen würde sagen, haben die da auch mit denen zu tun?
Ja, die gehören zu diesen netten Menschen. Ja. Genau. Das geht so, das sind so die Sachen, die man nicht zitieren soll, wie gewisse von diesen Leuten uns Mails schicken. Ja, das gibt es regelmässig. Und man muss nicht einmal irgendetwas zum Klimawandel sagen. Und es kommen die Mails. Also man kann nur sagen, es ist die nächsten 3 Tage heiß. Man redet von einer Hitzewelle, wenn es irgendwie 3 oder 4 Tage über 30 Grad ist. Und dann rabbelt es schon von diesen Mails. Wir machen die Klimapanik. Und dann sagen wir so, wir haben gar nichts zum Klimawandel gesagt. Wir haben nur gesagt, dass es die nächsten 3, 4 Tage heiß wird. Mehr haben wir gar nicht gesagt. Und ab 30 Grad redet man von einem Hitzetag. Das ist schon seit eh und je so. Es hat uns mal vor 2 Jahren hat uns, ich glaube, sogar in der einen wahnsinnig intelligenten Zeitung ist es drin gestanden. Ich sage keinen Namen. Dass wir das selber erfunden haben, den Begriff Hitzetag, neuerdings und so, um dort Panik zu machen. Und dann bin ich extra bei der Mitte Schweiz in der sogenannten Annalen zurückgeschaut, ob ich irgendwann mal die Definition finde. Und im weitesten zurück, und ich es gefunden habe, ist, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr, 1954 oder so, ist das also auch schon definiert gewesen, 30 Grad ist ein Hitzetag. Also man sieht, wie absurd das gewisse Vorwürfe denn sind, dass man uns vorwirft, wir haben den Begriff Hitzetag erfunden, um Klimapanik zu machen, obwohl das schon seit eh und je so definiert ist. Also so sieht man so ein bisschen, wie lächerlich das je nachdem gewisse von denen Feedbacks sind.
Ja, ja, und wenn, jetzt gerade beim Klimawandel, es wird ja wärmer.
Scheint's, ja.
Scheint's. Also du bist die Meteorologie. Mir wird da nur gesagt, aber in Dokumentation auf dem SRF natürlich wird mir da auch gesagt. Jetzt gerade Davos zum Beispiel, du als Langläufer und so. Wie wird in Zukunft echt der Winter darunter leiden, dass es wirklich wärmer wird? Oder wie lange geht es noch, dass nur noch Davos Schnee hat und Klosters nicht mehr?
Oh. Das ist jetzt schon so, genau. Nadia sagt, das ist jetzt schon so. Das weiss ich im Detail logischerweise nicht. Erstens bin ich Meteorologe. Wir machen eine Prognose für die nächsten 5 bis 7 Tage. Und dann gibt es Klimawissenschaftler und die machen die ganzen Klimaanalyse und Klimaprognose. Das sind eigentlich dem sind schon mal 2 Disziplinen, aber natürlich nahe verwandt. Und die Klimawissenschaft sagt relativ klar, dass es einfach so weitergeht jetzt einmal momentan, solange wir nicht wirklich radikal etwas ändern weltweit, geht es so weiter, wie es in den letzten 50 Jahren halt schon gegangen ist. Und das ist, es wird wärmer. Und wenn es wärmer wird, braucht es jetzt nicht so viel physikalisches Verständnis, dass es dann einfach eher einmal regnet, als dass es schneit. Und dass halt dann die 300 Höhenmeter Unterschied halt genau dafür sorgen könnte, dass es zu Klosters regnet und davor schneit es noch knapp. Das ist jetzt nicht Rocket Science. Mhm. Und dann wird es, wenn es immer wärmer wird, halt immer häufiger der Fall sein, dass es in Klosters regnet, wo es in Davos noch knapp schneit.
Schön, hä?
Aber wenn das so ist, es wird noch lange gehen, bis es gar keinen Schnee, nie mehr Schnee gibt in Klosters. Also das ist auch so, weil meine, eben, gerade vor 5 Jahren hat es in Zürich 30 cm Schnee gegeben. Das war einfach nachher ein paar Tage später wieder vor gewesen. Aber und das ist nochmal 700 Meter tief. Also es ist nicht so, dass es nie mehr schneit. Das sagt auch niemand, aber es nimmt einfach ab. Und oben raus gibt es in der Tendenz eher mehr Schnee. Weil der Winterniederschlag nimmt in der Tendenz eher zu. Das heisst, wenn man genug weit oben ist, dass es auch wirklich Schnee ist, dann ist in der Tendenz eher ein bisschen mehr Schnee. Aber du musst relativ weit rauf. Mhm. Mittlerweile regnet es zum Teil auf 2000 Meter. Jetzt hast du im Februar auf 2000 Meter raufgeschifft. Also, ja.
Weißt du schon, wie der Winter wird? Wenn wir gerade von dem, wenn wir es gerade von dem haben.
Wo?
Jetzt Davos. Oder zu Klosters natürlich.
Ja, Winter ist ja immer gut. Weil Winter ist per Definition die beste Jahreszeit. Das ist ein Fakt. Das wird nicht diskutiert. Für mich ist Winter immer gut. Darum, was heisst schon gut? Ich meine, sagen Sie mal, für die Langlaufleute langt es, wenn es einmal anfangs Winter 50 cm Schnee gibt und dann etwa die mal den Dreck wieder ein bisschen auf den Hundenläupen zuputzt mit 10-15 cm Schnee. Und ein Silvester braucht es auch nicht mehr unbedingt, weil man nicht mehr so viel aufkommt. Es war immer noch gut, wenn es anfangs Jahr noch mal geschneit hat. Nein, aber für die Läupen langt es eigentlich, wenn es einmal richtig gut Schnee gibt und dann zwischendrin mal wieder und dann ist ja gut. Und wenn man will powdern, hat man am liebsten alle paar Tage einen halben Meter Schnee. Und ja, nicht zu lang kein Schnee, damit der Schneedeckenaufbau gut ist, dass es nicht zu viele Lawinen gibt. Also, was heisst ein guter Winter? Statistisch gesehen hat es noch jedes Jahr geschneit. Auf dieser Höhe. Von dem her kommt es sicher wieder gut. Wir werden können Ski fahren und langlaufen und auch mal pülferlen. Würde ich mir die Hände, glaube ich, ins Feuer legen, weil das haben wir noch jedes Jahr gehört.
Jetzt denke ich, ich habe da noch anderes Zeug. Aber wenn wir so viele Leute sind, glaube ich, stelle noch eine Frage, bevor ihr da auch mitmachen dürft. Weil ich glaube, eben, wenn wir gerade so viele Leute sind, kommen sicher auch noch viele Fragen vom Publikum. Dass,
bist du schon ausgeschossen?
Nein, ich hätte schon noch, aber das Ding ist mehr, ich muss sagen, jetzt, wenn sie dich mal löchern
können. Ja, ist gut.
Wenn du schon mal da bist, finde ich die Möglichkeit eigentlich schön, wenn das Publikum... Also wenn ich...
man hört sehr viel von diesen Chemtrails. Was sagst du dazu? Also ich bin keine Verschwörerin von diesen Verschwörungstheorien. Aber ich habe so in meinem Umfeld Leute und die kommen dann immer mit dem, oh, schaut ihr jetzt den Himmel an und die Chemtrails und jetzt ändert das Wetter wieder. Was sagt ihr dazu?
Hol mal Anlauf. Also für alle, die nicht wissen, was mit Chemtrails gemeint ist, sind Kondensstreifen, die man im Himmel sieht. Das wird in einer ganz netten Community wird das Chemtrails genannt. Die Theorie sagt extrem viel. Die gehen ganz in abstruse Sachen rein. Also die Idee ist dort, dass man das extra macht. Wird behauptet in dieser Theorie, dass man da ins Flug, ins Kerosin rein, gewisse Sachen beimischt oder extra Düsen am Flugzeug hat, die spezielle Chemie versprüht, dass es die Streifen gibt. Das ist einmal eins. Das andere ist nachher, man will über das rein, will man die Leute impfen, über die Kopfhaut impfen. Und man will die Leute vergiften, man will die Leute unfruchtbar machen. Alles da. Also es ist alles kompletter Humbug. Und es ist auch völlig bescheuert. Also wenn irgendwelche übergeordneten Regierungen oder irgendwelche komischen wie sagt man denen, wie Illuminati oder weiss nicht was, irgendwelche Leute wollen uns impfen und vergiften, dann würden sie es möglicherweise über das Trinkwasser machen oder über das Kochsalz oder über irgendetwas, aber sicher nicht über etwas, das man auf 10'000 Meter da oben versprüht, wo erstens gar nicht oben runterkommt, wenn es dort oben ist, sondern es meistens dort oben bleibt. Und wenn es oben runterkommt, ganz an einem anderen Ort runterkommt. Aber sicher nicht dort oben runter, wo man drüber fliegt. Weil das ist ja dort oben. Und es kommt nicht einfach so oben runter. Also es ist völliger Humbug. Aber ja, man sieht immer mehr von diesen Streifen. Und das ist, schlussendlich sind das einfach Kondensstreifen vom Flugverkehr. Der Flugverkehr nimmt bekanntlich zu. Und dann gibt es die Streifen, weil es ist einerseits Wasserdampf, der hinten rauskommt, und plus noch Rußpartikel. Und je feuchter die Luft dort oben ist, wo die Flugzeuge fliegen, desto länger bleiben die Streifen.
Ich habe eine Frage zum Beruf Meteorolog. Wie viele studieren das pro Jahr und wo landen die nachher? Also ich glaube, es braucht ja wahrscheinlich nicht hunderte von Meteorologen jedes Jahr neu.
Gute Frage, ja. Grundsätzlich, ein Meteorologiestudium als solches gibt es in der Schweiz nicht. In der Schweiz gibt es, also ich habe Geografie studiert an der Uni und habe in meinem Fachstudium, das damals noch geheißen, heutzutage würde man den Master sagen, vor allem an der ETH gemacht, in Atmosphärephysik und Klimatologie und Glaziologie und all diesen Sachen, die da irgendwie dazugehören. Und Meteorologie als solches gibt es nicht in der Schweiz. Kann man in Freiburg, im Breisgau kann man das machen oder auch in Innsbruck, wo man dann Diplom-Meteorologe wird. Und dann gibt es ganz viele Leute, die auch Physik gemacht hat oder Umwelt-Naturwissenschaft und sich dann in dem vertieft hat. Darum kann man gar nicht so genau sagen, wie viele in dem sind Meteorologie als solches wirklich studierend. Weil schlussendlich der Hauptteil ist, du hast die Basics dazu, aber nachher wirklich die Prognose machen, in diesem Beruf arbeiten, ist nachher Learning by Doing, wenn du im Prognosendienst arbeitest, ob das bei der Meteo Schweiz ist oder bei uns oder bei einem privaten Meteo-Anbieter. Prognose machen lernst du erst, wenn du im Job bist. Und darum werden jetzt auch nicht Meteorologen produziert, en masse, die nachher gar keine Vorhersagen irgendwo machen können, weil das lernst du erst, wenn du eine Stelle hast in diesem Bereich.
Wie viele Leute arbeiten jetzt beim SRF Meteo als Meteorologe?
Bei uns sind das ganze Team sind wir 15, verteilt auf etwa 12 Vollzeitstellen. Das klingt jetzt nach viel. Aber wir arbeiten 365 Tage im Jahr auf 5 Schichten. Die erste Schicht fährt morgen um 3:30 an. Und dann haben wir 3 Schichten den Tag durch. Eine, die Radio macht, eine, die so Online-Sachen macht, unter anderem gewisse Texte schreibt, die auf der App sind. Und dann noch der Fernsehmensch. Und am Wochenende sind es 3. Und wir sind eigentlich eher knapp mit Leuten, um 5 Schichten abdecken mit diesen Anzahl Leuten. Und dann machen wir noch sehr viel IT selber, also die ganzen Modelle, die reinkommen, müssen ja irgendwie dargestellt werden. Das sind mehrere 100 Terabyte, glaube ich, pro Tag, die da an Daten reinkommen, Satellitendaten und Dinge, die irgendwie müssen verarbeitet werden, dass wir es überhaupt anschauen können und nachher können brauchen. Und das muss ich dann auch irgendwann wieder gelöscht. Also es ist relativ aufwendig. Die ganze IT braucht auch noch recht viele Stellenprozent, die dort noch drauf gehen. Darum tun sie im ersten Moment nach viel 15 Leuten für ein bisschen Wetter zu machen. Aber es steckt relativ viel dahinter. Es braucht auch ein bisschen Leute.
Ja. Ja. Der Herr hat noch eine Frage gehabt.
In letzter Zeit haben wir eigentlich sehr hübsche Sonnenaufgänge gehabt. Also als Morgenrot, so als Spunisch. Und auch das Abendrot war da ganz speziell. Also speziell einfach Aurora leuchtend. Ja. Und da habe ich das mal gelesen, dass das auch einen Zusammenhang hat, den Schmutzpartikel in der Luft. Stimmt das?
Ja, das ist so, ja. Also es ist, je mehr so Partikel, Aerosol, sagt man dem, die kleinen Partikel in der Luft sind, dann die filtern halt einen Teil von dem Sonnenlicht raus, was es viel oranger macht. Genau. Und wenn es zu viel drin hat, ist es auch wieder nicht gut. Also vor allem, wenn es zu viel Sahara-Staub zum Beispiel hat, dann schluckt es fast zu viel vom Sonnenlicht. Ich sehe es zum Teil ein bisschen, kann gut sein, dass es sehr orange kommt. Und halt sonst einfach Rußpartikel, Dreck in der Luft, könnte sehr viel dafür machen, dass es kitschige Sonnenuntergänge gibt. Genau. Also wenn die Luft zu sauber ist, gibt es nicht mehr gleich so schöne Sonnenuntergänge. Das ist ja so, ja. Aber es können natürlich auch Aerosol sein, Salz vom Meer theoretisch oder so. Also es ist, aber da geht ein bisschen fest in die Atmosphäre, Chemie, in ganz so sattelfest bin ich dort auch nicht.
Man hört ja immer Sarah-Staub. Das hört man fängt mehrere Mal im Jahr. Mhm. Und in meiner Erinnerung ist, das hat man vor 20, 30 Jahren nie gehört. Ist das so oder ist das einfach eine falsche Wahrnehmung, die ich habe?
Man hat sicher weniger gehört. Und ich meinte, ich habe letzte Mal irgend so etwas gelesen, dass es ein bisschen häufiger gibt. Aber der Hauptgrund ist, dass man es früher auch einfach nicht so gemerkt hat. Also man kann es erstens kann man es heutzutage messen. Man, hat, man misst auf dem Jungfraujoch hat man so eine Falle, wo Partikel ansaugt und man wirklich sieht, dass also wir kriegen ein Mail, das ist automatisch, es gibt ein Mail, wo man abonnieren kann, Sahara-Staub detektiert. Und das Modell könnte das viel besser. Also wir können es vorhersagen, dass Sahara-Staub kommt. Und früher hat man gar kein Sahara-Staub-Vorhersagemodell gehabt, wo weil es braucht ja, also es braucht, das Modell muss zuerst mal wissen, dass der Wind über den Sahara so ist, dass es das Zeug überhaupt mal auflupft. Und nachher muss das Modell genug gut sein, um vorhersagen, dass der Sahara-Staub auch wirklich bis in die Schweiz kommt. Das hätte man früher schlichtweg nicht vorhersagen können. Und heutzutage sieht man es auf den Satellitenbildern. Wenn genug viel Sahara-Staub in der Luft ist, sieht man das vom Satellitenbild aus. Und da hat man natürlich früher, noch vor 20, 30 Jahren, hat man vom Satellitenbild keine Chance gehabt, um das zu sehen. Also man hat schlichtweg nicht gewusst, dass Sahara-Staub in der Luft ist. Man hat es nicht gemessen, man hat es nicht auf dem Satellit gesehen, man hat es nicht vorhersagen, man hat es im Frühling da oben gesehen, es hat wieder so rote Flecken, wahrscheinlich hat es irgendwann im Winter wieder Sahara-Staub gehabt.
Ich habe teilweise ein bisschen das Gefühl, Modelle hinken ein bisschen hinten an. Die basieren sehr stark auf Vergangenheitsdaten. Und der Klimawandel wirkt immer mehr rein. Wird das in diesen Modellen eigentlich auch berücksichtigt? Oder ist man da immer ein bisschen hinten an?
Dass es grundsätzlich wärmer ist, der Klimawandel, das ist in den Modellen berücksichtigt. Weil die meisten Modelle sind physikalische Modelle. Also sind, man sagt numerische Modelle, die sind wirklich physikalisch durchgerechnet. Und dann ist das grundsätzlich drin. Hinkern, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst mit hinkern. Also sie sind nicht einfach, es kommt nicht einfach, die Front kommt nicht 5 Stunden später, als was sie in echt kommen. Nein, wie meinst du hinkern?
Sondern grundsätzlich die Veränderungen auch stärkere Niederschläge, mehr extrem,
so.
Wettervoraussagen und so weiter, dass die in den Modellen noch ein bisschen zu wenig berücksichtigt sind.
Nein, das ist eigentlich, habe ich das Gefühl, relativ gut berücksichtigt. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Art von Modell. Also, grundsätzlich haben wir grob aufgelöste Modelle und dann haben wir sehr hoch aufgelöste Modelle. Das heisst, einerseits zeitlich höher aufgelöst und auch räumlich höher aufgelöst. Also die Modelle, die global rechnen, haben 7 Kilometer Auflösung oder 9. Und die höher aufgelösten haben 2 oder 1 Kilometer. Und auch die Zeitschritte sind viel kürzer. Und die können eigentlich so lokale Phänomene viel neuer vorhersagen und auch die Extrema viel besser berücksichtigen. Aber wo genau das wie extrem ist, können sie nicht. Und nachher gibt es noch den Fall, dass man dann noch etwas darüber hineinlegt. Jetzt zum Beispiel unsere App von SRF Meteo, wenn man auf die Lokalprognose drauf geht, dann hat man noch sogenanntes Model Output Statistics, ein sogenanntes MOS. Dort tut man mit Statistik noch tunen. Das Modell. Also wenn wir jetzt ins Modell reingehen, auf den Punkt Klosters, und das Modell, der sogenannte DMO, der Direct Model Output, sagt bewölkt und so viel Grad. Und dann weiss man aber aus der Statistik aus, jetzt das Klosters hat es nicht eine Messstation, aber zu Davos, weiss aus der Statistik raus, von diesen Messstationen, das wird dann früher sonnig, als was das Modell meint, bei dieser Wetterlage. Oder wenn bei dieser Wetterlage das Modell sagt, es gibt 12 Grad, dann messen wir normalerweise 15 Grad. Dann wird das korrigiert mit dieser Statistik. Und dort kann es sein, dass die Statistik ist natürlich immer alt, dann immer in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn es dort extreme Veränderungen gibt, kann das theoretisch einen Einfluss haben. Die Modelle werden grundsätzlich haben wir immer mehr Modelle zur Verfügung. Wir haben immer viel, viel mehr Modelle zur Verfügung, die ganz viele Varianten rechnen. Also das Modell wird nicht nur einmal laufen gelassen, es wird 50 Mal laufen gelassen, mit ganz kleinen Unterschieden im Modell drin, vor allem mit den Anfangsbedingungen. Und dann kann man Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und dann spuckt einem das Modell aus, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% gibt es mehr als 40 mm Niederschlag in den nächsten 24 Stunden. Und durch das haben wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten, um so Extremsachen erkennen, die man früher eben nicht erkannt hat. Zum Beispiel den Lothar hat man fast verpasst oder praktisch verpasst. Das würde mit dem heutigen Modell würde man den Lothar ziemlich sicher nicht mehr verpassen. Das würde man erkennen, deutlich vorher, bevor es kommt. Und vor, was ist es, mehr als 25 Jahre her, sind die Modelle noch nicht so gut gewesen, da haben sie das noch nicht. Den Lothar hat man eigentlich noch. Ein einziges Modell hat es gesehen und die anderen haben es nicht gesehen. Und darum hat man ihn eigentlich verpasst. Also da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass man da hinher hinkt. Nein. Ein bisschen lange Antwort gewesen.
KI, künstliche Intelligenz, ist das auch, wird das auch in diesem Modell berücksichtigt, beziehungsweise rechnet die da noch mit?
Ja, eine KI ist ja eigentlich ein selbstlernendes System. Und das ist ein selbstlernendes System, weil man haut immer mehr Daten rein und rechnet dann wieder neu und dann lernt das System immer weiter und verbessert immer mehr. Also ein bisschen nutzt man es schon lange. Und es sind recht viele KI-Modelle auf dem Markt, die immer mehr kommen. Und eins so KI-Modell nutzen wir schon alltäglich im Prognosedienst. Also wenn wir ein Modell anschauen, wenn ich so Grosswetterlage reingehe und studiere, dann schaue ich das Modell an vom amerikanischen Wetterdienst, solange es noch läuft. Das von der, wir lachen jetzt alle, aber es ist eigentlich recht ernst. Also es kann jederzeit sein, dass das einfach abgestellt wird, weil das Budget nicht mehr da ist. Das wissen wir nie. Dann das vom europäischen Wetterdienst, das ist einfach alle europäischen Staaten, die Schweiz ist dort dabei, wo das machen, das ist in Reading, in Großbritannien. Und dann hat das der europäische Wetterdienst macht selber auch noch so ein KI-Modell. Und das schauen wir auch immer an. Und das ist also erstaunlich, weil es wird mit extrem grossem Aufwand während die herkömmlichen Modelle gerechnet. Also es ist ein riesen Aufwand, um das rechnen. Die besten Computer rechnen da mehrere Stunden, um wieder so eine Prognose zu haben. Und die KI macht nichts anderes als das Muster kennen. Die schaut einfach, was war für ein Muster. Und wenn es so war, dann passiert in Zukunft das. Einfach auf dieser riesigen Datenmenge, die da drin sind. Und es ist anscheinend so etwa ab Tag 5 mittlerweile, also 5 Tage in Zukunft, besser als die herkömmlichen Modelle. Für die Grosswetterlage, für das Detail eben nachher nicht. Weil die können nur grob rechnen und die hochaufgelösten Sachen können die KI-Modelle noch nicht. Also es ist eigentlich schon im Alltag angekommen bei uns. Ja. Und wird uns noch recht beschäftigen in den nächsten Jahren, nehme ich an. Aber ob es besser wird, ist die andere Frage.
Ich staune immer, wie genau das Temperaturen angegeben werden. Also in der Nachttemperaturen, Tag, das stimmt fast immer aufs Grad. Wie könnt ihr das so genau sagen?
Stimmt es immer so genau?
Also meistens. Also ganz selten tut es gross. Also ich denke es mir manchmal wirklich fast aufs Grad. Stimmt es?
Also stimmt tatsächlich relativ gut. Die Temperatur ist eigentlich der Parameter, der eigentlich am einfachsten ist, zum Vorhersagen, grundsätzlich. Weil was die Temperatur schlussendlich macht und wir spüren, hängt davon ab, was für eine Luftmasse das über uns ist. Das ist mal das Haupt. Und das kann man sehr gut vorhersagen. Wir sagen da immer die Luftmasse auf 850 Hektopascal, also auf etwa 1500 Meter. Man rechnet so in Druckflächen bei der Meteorologie. Das ist die Luftmasse, die entscheidet, was man dann tun für eine Temperatur hat. Und was also für eine Luftmasse zu uns kommt, das kann man recht gut vorhersagen. Das stimmt relativ gut. Und wo es halt dann einmal nicht so stimmt, ist, kommt jetzt die Sonne noch vorne, weil die Sonne hilft noch mit aufheizen. Also wenn irgendwelche Wolken länger bleiben, dann wird es halt weniger warm. Oder umgekehrt. Und im Winter stimmen Temperaturen jetzt zum Beispiel im Unterland relativ häufig nicht so gut, weil da kommt es extrem darauf an, ob der Nebel weggeht oder nicht. Und sobald der Nebel weggeht, hat man von 3 Grad, hat man gerade 8 Grad. Und wenn der Nebel nicht weggeht, dann bleibt man bei 1 oder 3 Grad. Darum stimmt es schon nicht immer so gut. Dann macht der Wind noch recht viel, kommt der Wind ein bisschen mehr auf und bläst die kalte Luft weg. Dann wird es auf einmal deutlich wärmer. Von dem her, es kommt sehr darauf an. Aber grundsätzlich ist es schon so, die Temperatur ist ein Wert, den man relativ gut vorhersagen kann.
Es ist ja schön, dass man über Zeit etwas stimmt, oder? Ja, und nicht immer
noch. Genau. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt seit 13 Jahren das mache und ich staune selber eigentlich auch noch regelmäßig, wie häufig, wie gut die Modelle gewisse sehr komplizierte Muster in der Atmosphäre erkennen, die noch weit weg sind. Und das entsteht im Modell und es kommt dann tatsächlich 5-6 später auch so. 5-6 Tage später auch so. Also ich bin selber wieder überrascht, wie gut die Modelle es können. Und da habe ich gar nichts damit zu tun. Das sind die Leute, die Modelle entwickeln, die da in den letzten 30 Jahren sehr viel investiert haben. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu der Schweizer Karte, die im Meteo immer eingeblendet ist, zu den interessanten Ortschaftsnamen, die immer drin sind. Also erstens einmal, wer kann die auslesen? Und letztens habe ich mal gesehen, dass die Mederbeiz dort gestanden ist. Ja. Ich denke, das könnte eventuell ein Davoser Mitarbeiter gewesen sein. Wie tut man diese Ortschaften auslesen? Also ich finde es aber sehr interessant. Ich schaue die Meteo fast nur wegen denen interessant. Weil das Wetter weiss man ja eigentlich schon.
Genau. Ja, dann muss ich dich fast ein bisschen enttäuschen. Es ist sehr unspektakulär. Also, es ist die Person, die das Meteo moderiert, sucht sich die Ortschaften aus. Und einerseits müssen die Ortschaften ungefähr verteilt sein. Und in, sage jetzt mal, 90% der Fälle habe ich Swiss-Topo-Karten vor mir, digital. Und sage, ich muss etwas in der Westschweiz haben. Dann gehe ich mit der Maus drauf, zoome rein und sage, ah, okay, los an. Gehe in die Nordwestschweiz zu meinen, ah, da, zu. Und dann nehme ich einfach irgendetwas und verteile es einfach irgendwie. Und dann gibt es halt noch so ein paar wenige Fälle, wo ich irgendein Thema, das Gefühl habe, ich will etwas zeigen. Oder es passiert mir, dass ich in der Westschweiz anfahre und irgendeine Ortschaft finde, ah, das klingt jetzt noch lustig. Gibt es echt ähnliche, auch sonst noch. Und dann habe ich schnell mal eine halbe Stunde vertrödelt und bin nachher wieder im Seichen, weil ich dann überall anders auch so Sachen suche. Und jetzt dort mit der Mederbeiz ist Happy Day mit dem Nick Hartmann das erste Mal 10 Minuten später gekommen. Und dann habe ich halt irgendwie ein Hart und ein Mann genommen und irgendein Sankt Niklaus und noch Ortschaften, die im Happy Day nachher vorgekommen sind. Und dann ist da die Kiki Meder, die ja noch auch mitmoderiert, der Ding hat etwas Meder gesucht. Und dann ist die Mederbeiz. Und meistens sage ich immer, es muss mindestens ein Haus dort sein. Es gibt recht viele Flurnamen in der Schweiz. Und zum Teil findet man Flurnamen, die wunderbar zum Thema passen würden. Aber es ist kein Haus und nichts dort. Höchstens eine Wiese, die so heisst. Und ganz selten habe ich das auch schon gemacht. Ich habe eine Wiese genommen, die so heisst. Aber normalerweise habe ich so die Regel, mindestens ein Haus muss dort sein. Und bei den Mederbeiz ist ja ein Beiz dort. Das gilt als Ortschaft.
Wie könnt ihr genau sagen, oder möglichst genau sagen, wie viel Schnee das fällt?
Ja, das ist...
in Zentimeter.
Das ist relativ tricky. Darum ist das vielleicht auch etwas, was man am häufigsten merkt, was nicht so gut stimmt. Die Modelle geben uns die Niederschlagsmenge raus. Also in Millimeter. Das, was als Regenwürr oben runterkommt. Und einfach gesagt kann man sagen, 1 mm gibt 1 bis 1,5 cm Schnee. Also wenn uns das Modell 10 mm Niederschlag vorhersagen, gibt es 10 bis 15 cm Schnee. Je nachdem, wie feucht die Luft ist und, so, das, und wie kalt die Luft ist, das hängt ein bisschen mit dem zusammen. Und so schätzt man das ungefähr ab. Das Problem ist, die Niederschlagsmengen sind auch schon nicht so genau, wo oben runterkommen. Und dann... Das nochmal die zusätzliche Unsicherheit, ob es jetzt mal 10 oder mal 15 oder mal 20 ist, je nach Bedingungen sonst noch, gibt einen recht grossen Unterschied, was beim Schnee ankommt. Dann kommt noch der Winter zu, der Schnee kann es auch noch verblasen. Und darum ist es nicht so einfach. Und das Fiese ist, also ich sage jetzt das Fiese für uns als Meteorologen, ist, wenn wir 30 cm Schnee vorhersagen und am Morgen liegen nicht 30 cm Schnee, dann sieht es jeder, dass es nicht 30 cm Schnee gibt. Wenn wir aber sagen, es kommt 30 mm in der Nacht regnen und es kommen nur 5, dann merkt das niemand, außer die, die selber einen Topf draussen haben. Weil es ist nass am Morgen, da, ja, es hat geregnet, sie haben gesagt, es käme regnen, aber wie viel es kommt, ist, sieht niemand. Und beim Schnee sieht man es halt gerade sofort. Ja.
Man hört ja häufig, dass die Flugverkehrsmeteorologie genauer sei als die übliche. Ist das so und auf was beruht das, wenn es so ist?
Sie wissen nicht, wieso dass die genauer sein sollte. Ja. Weil die haben genau die gleichen Modelle und die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen auch.
Dann ist das eine Fehlinformation.
Ja, das ist etwas, was ich auch schon immer wieder gehört habe. Die beim Flughafen, die wissen besser Bescheid. Und ich wüsste nicht, wieso. Weil die haben nicht andere Tools und nicht andere Datengrundlagen als alle anderen auch.
Unsere alten Bauernregeln, ein Meteorologe kennt die überhaupt nicht, oder lächelt er einfach so ein bisschen und geht die langsam verloren, oder?
Ja, ich kenne sicher nicht alle und ich erfinde einmal gerne auch wieder eine eigene. weil sie dann etwa gleich gut passt wie die anderen. Es gibt sehr viele Also es gibt auch diverse Diplomarbeiten und Studien schon über so Bauernregen gemacht worden. Und es gibt einfach keinen statistischen Beweis, dass irgendetwas wirklich etwas dran ist an den allermeisten Sachen. Vor allem so die Lostag-Bauernregeln, also die so auf einen Tag gehen. Also irgendwie, was haben wir heute? 9. Schneit es am 9. Oktober, dann macht der Satz fertig, er findet irgendetwas dann. Dann gibt es einen halben Meter Schnee im Februar. Es räumt sich jetzt nicht.
Nein, Oktober ist aber schwierig.
Aber es ist. Also, wieso soll ein Tag, das Wetter von einem Tag, irgendwann im Jahr, irgendeinen Einfluss haben auf etwas, das 3-4 Monate später stattfindet? Oder in den nächsten x Wochen? Es gibt nichts, wo wirklich statistisch signifikant gezeigt werden konnte, dass es funktioniert. Es hat gewisse Phasen gegeben, wo auch schon die Siebenschläfer-Regeln oder so, man das Gefühl hatte, man sehe etwas in den Daten. Wenn man die neueren Daten dazu nimmt, sieht man es auf einmal nicht mehr. Und bei anderen so Sachen hat man auch schon das Gefühl, da, in diesem Ding, in diesen 20 Jahren, sehe ich das Signal. Und wenn ich mehr dazu nehme, sehe ich es wieder nicht mehr. Also es ist relativ mäßig. Und auch die Sachen, Morgenrot, Abendrot, schlecht Wetter, bla bla bla, das kann durchaus auch mal funktionieren, dass dann tatsächlich eine Front kommt oder eine Front abzieht, aber es muss einfach auch nicht. Und dann bringt es halt einfach schlichtweg nichts. Darum sage ich jetzt ein bisschen böse, es ist nicht wahnsinnig tragisch, dass das Wissen in dem Sinn verloren geht, weil es ist, die schönen Reime sind vielleicht nicht mehr da, aber sonst... Ja, also wissenschaftlich sind die allermeisten verhebend leider nicht. Ja, schön wär's. Mit
ja.
Genau, mit der Vogelbeere. Ja, bei der Vogelbeere ist es auch so etwas. Also, wieso soll ein Vogelbeerebaum wissen, was der nächste Winter bringt? Ich meine, das entscheidend irgendwelche Ozeantemperaturen und Arktis-Eisausdehnung und irgendwelche Schneebedeckung in Sibirien. Entscheidend schlussendlich darüber, welche Druckverteilungen wir nachher als Grosswetterlage über längere Zeit im Winter bei uns haben. Und wie soll ein Vogelbeere oder ein Ameise oder irgendwo wissen, was es für Meeresoberflächentemperaturen und wie viel Schnee das es in Sibirien hat. Ich würde gerne auch an solche Sachen glauben, aber wissenschaftlich verhebt es halt nicht.
Also bist du bei den Muttertaler Wetterschmöcker bist du nicht ganz beliebt wahrscheinlich?
Ah nein, das, nein gar
oder
nicht.
Sind die,
gar...
Haben die ja mich so Weihnachtsessen,
also genau.
Wo sich die Experten treffen?
Ich kenne niemanden persönlich von den Muttertaler Wetterschmöcker, aber ich finde es das super, dass sie das machen. Das ist ja lustig, das ist ja Unterhaltung. Und das ist wunderbar. Und irgendetwas stimmt die einmal auch halbwegs. Und von dem her, also das tipptopp, alles gut. Also, und das ist ja, also ist auch, die machen ja nicht das Gleiche wie wir. Die machen ja also Saisonvorhersage, etwas. Und kann man ja selber schauen, wie gut das die Trefferquote ist. Das ist ja.
Ja, sonst geht noch?
Ja, ich habe noch eine Frage, die mich eigentlich schon lange beschäftigt. Warum berichtet Medio im Dialekt? Ich meine, ihr kommt nachher in eine Tagesschau, die im Schriftdeutsch berichtet. Und ihr kommt dann im Dialekt. Und ich meine, die Schweiz ist ein Touristenland, gerade im Bündnerland, das wissen Sie. Und ich werde oft auf der Skipiste angesprochen von Deutschen oder Deutschsprachigen, ob ich wüsste, wie das Wetter morgen wird oder übermorgen, weil versteht sie ja nicht. Und ich meine, ein Tourist schaut sicher nicht Schweizer Nachrichten an, der schaut ZDF oder ARD, aber das Wetter interessiert ihn. Und wenn er es dann nicht versteht, ja...
Ich glaube eben, wenn ich Hochdeutsch reden würde, würde man es noch viel weniger verstehen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Nein, das hat man irgendwann vor...
Das hat man mal angefangen.
Das hat man vor 20 Jahren mal entschieden, nein, dass man näher beim Publikum will sein mit dem Wetter und will Schweizerdeutsch reden, weil man dann auch... Wir uns können besser ausdrücken im Schweizerdeutsch. Das ist vor meiner Zeit, als man es entschieden hat. Ich bin Gott froh, hat man das entschieden, weil wir nicht mehr Hochdeutsch reden. Ich weiss es. Also,
ja.
Ich glaube, wenn wir jetzt wieder wechseln würden,
gäbe es. Vielleicht mal Untertitel nehmen oder so.
Also man könnte, wahrscheinlich gibt es relativ schnell eine riesige Service-Public-Diskussion, ja, ja, die wir glaub, nicht auftun wollen, weil schlussendlich ist unser Fernsehen gebührenfinanziert von den Leuten, die in der Schweiz wohnen. Und dann wird es für...
Ja, ist schon gut.
Also, im Detail weiss ich es nicht. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das nicht alle verstehen. Aber eben, wie gesagt, mein Hochdeutsch ist mäßig, darum würde man vielleicht gar nicht besser verstehen.
Gut, danke schön.
Ja, das ist dorthin, und übrigens, es gibt Untertitel. Also, also wir, im Teletext, also unsere Sendung wird untertitelt. Ja, ja. Also es wird live in Gebärden übersetzt und es wird auch live untertitelt. Wir schicken sie seit ein, zwei Jahren einmal denen, die unsere Gebärden machen und denen, die den Teletext, also im Teletext Untertitel machen, schicken wir einmal so grob, was wir für Spezialausdrücke allenfalls dann brauchen, dass sie sich schon mal überlegen können, wie sie die Gebärden und allenfalls, wie man es schreibt, wenn wir irgendwelche komischen Ausdrücke das Gefühl haben, wir müssen dann auf das Publikum werfen. Darum eigentlich... Einfach den Leuten sagen, sie sollen im Teletext keine Ahnung, das richtige Knöpfchen drücken.
777 oder so.
777?
Irgendwie. Ja, in 12.
Also es wird untertitelt. Problem gelöst, wir reden weiter in
Schweizerdeutsch. Nochmal schweigen.
Ja.
Danke vielmals, dass noch ein Schweizerdeutsch kommt. Und danke auch vielmals für den hübschen Hinrich, Devila. Woher kriegen ihr die Satellitenbilder?
Das ist von der ESA. European Space Agency, EUMETSAT heisst der Satellit. Die Organisation, das ist auch so ein Konsortium, von ganz Europa zusammen den Satellit finanziert. Das ist ein sogenannter geostationärer Satellit. Der ist 36'000 Kilometer über dem Äquator steht. Weil nur 36'000 Kilometer über dem Äquator kann ein Satellit immer in der gleichen Position stehen. Sonst geht es nicht, das ist Physik, weil die Erderziehungskraft ist nur dort oben gleich gross wie die Fliehkraft. Und es geht nur über dem... Also, können wir mal ein bisschen Physik, so ein bisschen Dinge aufzeichnen. Es geht einfach nur dort. Und dort oben hockt ein Satellit, der alle 5 Minuten ein Bild macht. Und so gibt es nachher die schönen Satellitenanimationen. Und der hat ganz viele verschiedene Kanäle drauf. Also, er macht nicht nur ein Foto. Der misst viel mehr als nur einfach, macht nur ein Bild. Der misst viel, viel mehr, wo man nachher kann wieder umrechnen kann. Also, er misst auch die Temperatur von der Wolkenoberfläche. Und so kann man sehr viel Daten aus dem rauslesen. Und eben, je nachdem kann er auch Sahara-Staub erkennen und so Sachen besser, als was ein Foto das könnte. Und dann gibt es noch sogenannte polar- oder quasi-polar umlaufende Satelliten. Das ist 20 Jahre her von meinem Studium. So Satelliten, die um die Erde herumkreisen. Und die haben halt ein paar Stunden zum ringsherum kreisen. Da gibt es dann meistens nur ein Bild pro Tag von der Region. Die sind dann aber, die fliegen dann viel tiefer, die fliegen dann vielleicht 500 Kilometer über Boden. Und die haben dafür dann viel die besseren Auflösungen. Da sieht man dann sehr detailliert, sieht man, wo es Schnee hat und wo nicht, sofern keine Wolken dazwischen sind.
Sonst würde ich dann auch langsam, jetzt hast du sehr lange reden müssen, das tut mir.
Boah, ist okay.
Das tut mir ein bisschen leid fast. Das nächste Mal machen wir es auf Hochdeutsch.
Dann finden wir dann wahrscheinlich keinen Termin.
Ja, das ist... Nein, ich glaube, wir trinken noch sicher auch noch ein Bier, falls dann gleich noch Fragen aufkommen.
Ist in Ordnung, ja.
So, darf ich nur danken, dass es so gut mitgemacht haben denn auch.
Ja, merci.
Weil es geht ja um euch, ihr wollt ja wissen, wieso, was er so macht. Und ich stelle meistens ja die falschen Fragen, habe ich mitbekommen. Also von dem her, danke vielmals. Ich darf noch erwähnen, dass der nächste TikTok-Tag am 18. Dezember im Kulturplatz wieder in Davos wird stattfinden. Dort haben wir einen Gast, der ist auf dem aufsteigenden Ast in der Eishockey-Familie, Andres Ambühl. Nein, dir darf ich ganz, ganz herzlich danken, dass du Zeit genommen hast für die Arbeit, für uns alle hier. Mir bleibt nur noch zu danken auch dem Kulturschub, am Team, dass das immer so einfach geht, dass wir dort sein dürfen, dass wir dort Gäste empfangen dürfen. Darf ich mich nur noch bedanken bei dir.
Tick-Tack-Tock.
Präsentiert vom Kulturplatz Davos, Kulturschuppen Klosters, Davoser Zeitung und Klosterser Zeitung.